Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich würde gerne heute dann weiter an dem Text des Herz-Sutras uns genauer anschauen. Vielleicht noch einige Worte zum Rahmen. Ich habe jetzt zwar keine Detailwissen über die Zeit unmittelbar, wo das Herz-Sutra entstanden ist, also erstes Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in Nordindien. Ich weiß nur, dass die Texte des Buddha natürlich in der Zeit entstanden sind, 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, wo es sehr wohl viele Kriege gab. Wenn man die Parallelen nimmt zu unserer Kulturraum, also zu den Griechen, dann gab es bei den Griechen auch jede Menge Kriege, wo sich ein Stadtstaat den anderen überfallen hat, wo es die unterschiedlichen Koalitionen gab, wo es jede Menge Kriege gab. Soweit ich mich erinnere, war Sokrates bei 2 Feldzügen dabei als Soldat. Also das waren alles sehr unruhige Zeiten, sehr kriegerische Zeiten und ich denke in der Brutalität wahrscheinlich genauso schlimm wie heute. Dann ist es natürlich irgendwie auch interessant oder faszinierend zu sehen, dass trotz dieser kriegerischen Umwelt, diesem Leid, was ich einfach mal voraussetze, was die Leute dort unmittelbar erlebt haben und auch, was wir auch nicht, eigentlich zumindest ich nicht so kenne, extreme Armut, das darf man ja auch nicht vergessen, das heißt also in Indien, wer heutzutage schon noch in Indien mal war, der wird das wissen oder sehen, wenn man ein bisschen aus den Städten rauskommt, aufs Land, dass da die Leute teilweise noch in Lehmhütten wohnen, also ganz einfach. Große Teile überhaupt kein soziales Netzwerk haben. Und also das ist immer so mein Bild auch von diesem Indien, wo diese Texte entstanden sind. Und dass dann natürlich die Mönche offensichtlich in einer sehr privilegierten Situation waren, um auch solche Texte oder sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Und das ist natürlich ein bisschen auch unsere Situation, dass wir hier in Österreich natürlich auch in einer sehr, sehr privilegierten Situation sind und uns nicht darum kümmern müssen, wo ist der nächste Luftschutzraum, wo kriege ich Trinkwasser her und diese Dinge. Und ja, insofern, die Autoren dieser Texte sind ja nicht genannt. Das heißt, man weiß eigentlich wenig um diese Umstände, aber man weiß zumindest, dass es offensichtlich eine sehr große Kultur gab. Also eines meiner Bilder ist diese Universität Nalanda, also wo ganz, ganz viele verschiedene Mönche zusammen waren, die gemeinsam Texte studiert haben, gemeinsam meditiert haben, wo es viele Vorträge offensichtlich gab und wo es so eine Art, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber so eine Art universitäres Studium gab. Und in diesem Umfeld gab es halt auch diese Diskussionen und sind diese Texte, also diese Prajnaparamita-Texte entstanden. Und das ist natürlich auf einer sehr abstrakten Ebene, kommt mir vor, wenn man das zu Kriegserlebnissen in Kontext setzt. Ja. Und trotzdem sind diese Texte entstanden. Und wir haben das Privileg, erstens diese Texte, also Zugang zu diesen Texten zu haben. Das war für viele Jahrhunderte nicht so klar. Das heißt, diese Texte waren sehr limitiert, in der Weise, dass halt erstens die meisten Leute Analphabeten waren, das heißt, die konnten überhaupt nicht schreiben oder lesen und hatten teilweise auch keinen Zugang zu diesen Texten, weil diese Texte einfach nicht verfügbar waren, sondern in einzelnen Kloster, Universitätsbibliotheken sozusagen gelagert sind. Also auch hier haben wir eine sehr privilegierte Situation, dass wir jetzt eigentlich diesen ganzen Fundus an buddhistischen Texten sozusagen nur ein bisschen im Internet surfen und schon kann man sich die alle runterladen im Prinzip mit den Kommentaren und so. Und das ist ein sehr, sehr großes Privileg, wobei natürlich auch da die Gefahr besteht, dass man in der Fülle von Texten, von Informationen sozusagen wieder untergeht. Und auch ihr nicht also den Punkt kriegt, sondern eigentlich von der Fülle an Informationen weggeschwemmt wird. Und das ist vielleicht eines unserer heutigen Probleme. Gar nicht so, dass die Texte nicht verfügbar sind, sondern dass es so viele Texte gibt und man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und deswegen glaube ich, ist es natürlich wichtig, dass wir uns hier in diesem Rahmen treffen können und dass das Beschäftigen mit diesen Texten immer auch eingebunden ist in unsere gemeinsame Meditationspraxis. Weil natürlich die Meditationspraxis ist das Fundament und nicht die Texte. Sondern die Texte sind die Ergänzung dazu, die uns vielleicht helfen, bestimmte meditative Erfahrungen besser zu verstehen, einen Kontext zu finden, vielleicht etwas über die Geschichte dieses Ansatzes zu verstehen. Aber ich denke, die Hauptpraxis ist wirklich die Meditationspraxis und also diese Qualitäten, die wir in der Meditation erforschen können, in den eigenen Alltag zu integrieren. Und dazu brauchen wir im Prinzip überhaupt keine Texte. Also das ist sozusagen nur so ein Zusatz. Das, glaube ich, ist wichtig, immer wieder im Hinterkopf zu haben, wenn wir uns mit diesen Texten beschäftigen. Ja. Also, was ich das letzte Mal ja schon gesagt habe, die Prajnaparamita-Literatur beschäftigt sich an sich mit der Weisheit. Und die Kernessenz der Weisheit im Buddhismus ist im Mahayana-Buddhismus gefasst mit dem Begriff von Shunyata. Das heißt, von der Einsicht, dass alle Phänomene leer von Eigensein sind. Dass sie nicht getrennt sind von anderen Dingen. Und auch das sehen wir heute eigentlich total stark. Zum Beispiel die ganze Wirtschaft hängt zusammen und niemand kann eigentlich wirklich nachvollziehen, was passiert, wenn irgendein Rädchen irgendwo zugedreht wird. Was passiert dann in Österreich? Geht dann die ganze chemische Industrie bankrott und wenn die chemische Industrie zurückfährt, dann gibt es vielleicht kein Papier mehr. Wenn es kein Papier gibt, gibt es keine Zeitung mehr, dann gibt es keine grauslichen Nachrichten mehr. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, aber dafür gibt es dann auch keine anderen Sachen. Und also man kann eigentlich extrem gut sehen, dass alles miteinander zusammenhängt. Am Beispiel der Wirtschaft zum Beispiel. Ja. Anderes Beispiel ist natürlich die Ökologie. Also das, was jetzt so ein bisschen in den Hintergrund tritt, aber was genauso aktuell ist, das ganze Klimathema, ist nichts anderes als ein gigantisches Beispiel von der Vernetzung von der eigentlich des Nicht-Getrenntseins voneinander. Und trotzdem gibt es dann immer wieder diese Tendenzen offensichtlich, dass man so versucht, sich irgendwie einzuengen auf sich selbst oder auf eine Gruppe. Ja, also so nach dem Motto, das andere ist mir alles wurscht, nur ich bin wichtig. Oder wir, die Inländer, sind alle nur wichtig und die anderen gehen uns nichts an. Also das heißt, wir bauen immer wieder so künstliche Grenzen auf. Vielleicht aus irgendeinem psychohygienischen Grund oder weil sich das vielleicht besser ertragen lässt, aber wenn man sich genau anschaut, sind das alles nur künstliche Grenzen, die da aufgebaut werden. Es gibt keine Begrenzung, es gibt die Unterscheidung zwischen Inländer und Ausländer, ist vollkommen fiktiv. Ja, ich meine, Aus der deutschen Perspektive sind alle Österreicher Ausländer. Hallo? Ja, also das heißt, wir sind überall, in den meisten Ländern ist man selbst Ausländer. Also das ist alles so variabel und eigentlich nicht realitätsadäquat. Und trotzdem wird aus dieser eingeengten Sichtweise gehandelt. Und in der Regel passieren dann irgendwelche blöden Geschichten daraus. Und wir im Buddhismus ist die Grundessenz eigentlich die, dass alles miteinander verbunden ist. Und das heißt, dass ich sozusagen auch meinen Teil für das gesamte Ganze beitragen kann und sollte. Und zwar aus der Einsicht, dass ich ja sowieso Teil des Ganzen bin. Und das eines der Grundkonzepte, so wie das der Dalai Lama immer wieder sagt, ist, dass alle Wesen frei sein wollen von Leid. Also so wie ich selbst frei sein möchte von Leid, so möchten alle Wesen frei sein von Leid. Und das ist das einzige Argument, was eigentlich zählt, um dann aus dieser Verbundenheit zu handeln. Wie immer das dann auf der persönlichen Ebene aussieht. Aber jede Art von Abgrenzung widerspricht eigentlich der Idee von Shunyata oder von der Idee, dass alle Dinge leer sind von Eigensein, von Getrenntsein. Also es ist eigentlich ziemlich simpel und trotzdem ich glaube, fallen wir selbst immer wieder auch in diese Einengung hinein und können in unserer Gesellschaft viele dieser Abgrenzungen sehen. Und Ken Wilber, ich weiß nicht, ob der noch lebt, könnte schon sein, aber so in den 80er Jahren war das so einer der New Age Philosophen oder so, so ein bisschen psychomäßig angehaucht. Und der hat ein Entwicklungskonzept dargestellt, was ich ganz sinnvoll fand, weil er sozusagen bei Psychotherapie oder psychischem Wachstum begonnen hat und dann hat er so eine Entwicklungsdynamik beschrieben bis hin zur Erleuchtung oder zum Erwachen. Und jede dieser Etappen war definiert über oder darüber, dass eine Abgrenzung gefallen ist. Ja, also wenn man so diesen psychologischen Bereich sich anschaut, also ist die erste Grenze, ich weiß gar nicht, wo er da angefangen hat, aber entweder beim Unbewussten, dass man sozusagen die Abgrenzung zum Unbewussten aufhebt, um auch diese inneren Dinge sich bewusster zu machen. Ja, die nächste Grenze war, glaube ich, mit Körper war dann irgendwann so ein Schritt, dass man sozusagen die Abgrenzung zum eigenen Körper aufhebt. Also sozusagen wirklich sieht, dass der Körper ein Aspekt von uns ist und nicht getrennt von uns. Also sozusagen jede dieser Phasen oder jede dieser Etappen war über einen Aspekt des Einsseins, könnte man jetzt mit Thich Nhat Hanh beschreiben, definiert. Ja. Und dass man dann sozusagen im nächsten Schritt die Abgrenzung zu, weiß nicht, zu allen anderen Menschen aufhebt und sieht, dass man zusammengehört. Oder dann der nächste Schritt zur Abgrenzung der Natur. Dass man sieht, dass man nicht abgrenzt ist von der Natur. Auch wenn wir in unserer begrifflichen Welt natürlich mit Abgrenzung, und jeder Begriff ist eine Abgrenzung, hantieren, sollte es uns aber immer wieder bewusst sein, dass das nur Begriffe sind. Und das ist, glaube ich, die Grundessenz, in der es auch hier in diesem Text geht. Und die machen das halt, die gehen das sozusagen klassisch an, ja. Das heißt, ich fange jetzt einfach mal an, wo ich glaube, wo wir stehen geblieben sind. Also der Avalokiteshvara sagt zu Shariputra, Shariputra, alle Phänomene sind durch Shunyata gekennzeichnet. Also sind durch Leerheit oder Leersein von Eigensein gekennzeichnet. Und alle Phänomene, und da arbeitet er jetzt halt mit der buddhistischen Begrifflichkeit, ist das, was wir glauben, was unsere Persönlichkeit ausmacht, wird im Buddhismus in 5 Bereiche eingeteilt oder in 5 Aspekte. Und alle diese 5 Aspekte kann man untersuchen, ob es da wirklich so einen Kern gibt von Persönlichkeit, von Eigenständigkeit, von Ewigkeit, ja, ewigem Selbst oder wie auch immer man so eine Vorstellung hat. Und diese 5 Bereiche, das sind die Skandhas, oder wörtlich übersetzt Anhäufungen. Ja, also einmal die Form, also alle Formen. Und man kann jede Form untersuchen und schauen, gibt es da einen Bereich, der sich nicht verändert? Gibt es da einen Bereich, der sozusagen vollkommen für sich ist und irgendwie ewig ist? Gibt es da irgendwo ein Ich in meinem Körper? Ja, und wir werden feststellen, der Körper verändert sich und alles, was sich verändert, kann nicht ewig gleich sein. Also Körper kann schon mal nicht so ein Persönlichkeitskern sein. Das ist einfach ein Ding, wo ich oben was reinstecke und dann wird das irgendwie verarbeitet und dann irgendwann kommt es unten wieder raus. Und so, und das jeden Tag mehr oder weniger. Der zweite Bereich ist, also die Dinge, die wir wahrnehmen. Und sozusagen unsere Begriffswelt. Und auch dort können wir, wenn wir das genauer untersuchen, sind diese Begriffe irgendwie hilfreich im Alltag, aber auch wieder relativ wahr. Das heißt, ich kann sozusagen verschiedene Begriffe bauen und das ist sozusagen einfach ja, beliebig. Also ob ich jetzt sage, das ist ein Auto oder ob ich sage, da sind 4 Reifen dran, plus ein Lenkrad und 2 Sitze oder so, und dann kann ich da also wieder Begriffe bilden. Und aber was ist es nun? Sind es jetzt 4 Reifen oder ist es ein Auto? Also auch da gibt es nichts Fixes in unserer Wahrnehmung von den Dingen. Der nächste Bereich von den Skandhas ist Vedana, also diese impulsiven Reaktionen von angenehm, unangenehm. Und alleine schon, wenn wir diesen Mechanismus uns anschauen, wenn wir merken, das taucht auf und verschwindet wieder. Taucht auf, verschwindet wieder. Also auch da gibt es keinen ewigen Kern, keine Persönlichkeitseigenschaft. Es ist einfach ein Prozess. Und der nächste Prozess, der sich auf die Vedanas aufbaut, Shankara, also die komplexeren Emotionen, sage ich jetzt mal, Liebe, Mitgefühl, Ärger, Abneigung, was es da alles gibt, ja. Auch das sind Phänomene, die tauchen auf, haben irgendeinen Anlass, oft, manchmal vielleicht auch nicht, und lösen sich wieder auf. Also auch da ist das nicht, auch wenn ich im Ärger, wenn ich mich richtig ärgere, natürlich von diesem Ärger so gefangen bin, dass ich glaube, ich bin wirklich der Ärger. Aber in dem Moment, wo ich den Ärger untersuche, werde ich feststellen, das ist ein Phänomen, was entsteht, einige Zeit da ist und sich dann wieder auflöst. Also auch das ist ein Prozess und nichts Ewiges. Und der 5. Bereich ist Bewusstsein. Das heißt, alles, was in unserem Kopf auftaucht an kognitiven Phänomenen, können wir beobachten, ob es da irgendwo irgendeine Variante gibt, die permanent da bleibt. Und wir werden sehen, das verändert sich alles. Da kommt der Gedanke, dann kommt der nächste Gedanke, dann kommt der nächste Gedanke. Also auch da finden wir nichts, was beständig ist, was getrennt ist. Also was wir vielleicht aus unserem Kulturkreis als Seele nehmen würden oder so. Oder aus dem indischen Kulturkreis, die nennen das Atta, also das Selbst. Wo soll das sein? Also in unserer Erfahrung können wir das eigentlich nicht finden. Irgendeinen abgetrennten Wesenskern, sondern was wir finden können, sind nichts anderes als Prozesse, die sich permanent verändern. Und das ist mit Shunyata gemeint. Also Shariputra, alle Phänomene sind durch Shunyata charakterisiert. Weder existieren sie, noch vergehen sie. Weder sind sie unrein, noch rein. Sie werden nicht mehr, nicht weniger. Daher gibt es in Shunyata keine Form, kein Gefühl, keine Wahrnehmung, keine gestaltenden Faktoren, kein Sinnesbewusstsein, kein Auge, kein Ohr, keine Nase, keine Zunge, keinen Körper, kein Denkorgan, keine Sehobjekte, keine Hörobjekte, keine Geruchsobjekte, keine Geschmacksobjekte, keine Tastobjekte, keine Denkobjekte, keine Sehbewusstseinsprozesse, und dann geht das so weiter. Das heißt, alle Phänomene, die wir wahrnehmen, existieren nicht als in sich eigenständiges Ding, sondern sind Prozesse, die bedingt sind, weil sie haben Ursachen und Wirkungen, aber sie bleiben Prozesse, die sich permanent verändern. Deswegen heißt es hier, dass sozusagen alle Begriffe, mit denen wir arbeiten, rein oder unrein, was haben wir noch? Ja, zum Beispiel, sind Hilfsmittel, um in der Welt Dinge zu tun, aber wir dürfen nicht dem Irrtum erliegen, dass wir glauben, diese Dinge existieren wirklich. Ja, so wie Inländer und Ausländer. Das kann in bestimmten Zusammenhängen, kann das eine sinnvolle Einteilung sein. Aber wir dürfen nicht daran glauben, dass das Ding wirklich existiert. Sondern es ist ein Hilfsmittel, es ist ein Begriff. Und das ist eigentlich so die Idee. Wenn er die ganzen verschiedenen Sinnesorgane durchgeht und die Objekte der Sinnesorgane und die Bewusstseine, die aus dem Zusammenspiel von einem Sinnesobjekt und einem Sinnesorgan entstehen. Das heißt also alle unsere Erfahrungen. Und er geht weiter und sagt, es gibt kein Sehbewusstsein, kein Denkbewusstsein, es gibt weder Verwirrung noch ein Ende der Verwirrung. Bis dahin, dass es weder Alter und Tod noch die Auslöschung von Alter und Tod gibt. Also auch unsere Idee, dass wir altern, dass wir älter werden oder dass wir sozusagen aus irgendeinem Kreislauf des Leidens aussteigen können, all das sind nur Konzepte. Die existieren nicht von sich aus, sondern die kreieren wir, um bestimmte Dinge vielleicht besser fassen zu können, um besser damit umgehen zu können, aber auch die sind nicht wirklich da. Beziehungsweise, sie sind schon da, aber sie sind nicht in sich existent, aus sich heraus sozusagen. Das ist die Idee. Und im Prinzip geht er da jetzt alle Konzepte, die wir im Buddhismus finden, relativiert er dadurch. Das heißt aber nicht, dass diese Konzepte nicht existieren. Das sind Hilfsmittel. Aber man darf sich nicht daran festhalten. Man darf sozusagen nicht sich mit Hilfe von Konzepten verengen. Das ist damit gemeint. Also es gibt kein Leiden, nicht sein Entstehen, nicht seine Auflösung und es gibt keinen Pfad, um das Leiden aufzulösen. Es gibt keine Weisheit und keine Verwirklichung, da nichts zu verwirklichen ist. Also all diese Begriffe, die wir uns bis jetzt angeschaut haben, ja, aus dem Theravada zum Beispiel, sind Hilfsmittel. Hilfsmittel, um bestimmte Phänomene einfach begrifflich zu fassen. Aber sie werden zum Hindernis, wenn wir glauben, dass diese Hilfsmittel, diese Begriffe wirklich existieren. Also auch hier den Unterschied zu sehen zwischen unserer begrifflichen Welt und dem, was wir wirklich in der Meditation erleben. Und in der Meditation erleben wir keine Weisheit, sondern wir erleben, wie wir in unserem Schwerpunkt sitzen und einfach Dinge auftauchen und dann wieder vergehen. Wie wir wach sind oder müde sind. Aber alles, was wir in der Meditation erleben, ist nichts anderes als Prozesse. Also es gibt nichts, was wir festhalten können. Das ist ja eine der großen Phänomene, wenn wir meditieren. Das heißt, Was wir üben, ist diese Offenheit, dieses nicht fixiert sein auf irgendetwas und auch nicht fixiert sein auf irgendein Ziel, weil auch die Zieldefinition ist nichts anderes als ein Begriff und kann uns wieder eng machen. Sondern wir üben einfach Dasein mit dem, was auftaucht. Das heißt aber nicht, dass der achtfache Pfad jetzt auf einmal keine Gültigkeit mehr hat oder dass die Hindernisse keine Gültigkeit mehr haben, die Geistesgifte keine Gültigkeit mehr haben. Natürlich sind es Hilfsmittel, die uns in unserer Praxis unterstützen, aber wir dürfen nie vergessen, dass es nur Hilfsmittel sind. Wir dürfen uns nicht dran festhalten, weil sobald wir irgendetwas festhalten, engen wir ein, werden wir starr und ruhen nicht mehr in unserem Schwerpunkt. Das ist die Idee. So, wie geht es denn weiter? Also es gibt keine Weisheit und keine Verwirklichung, da nichts zu verwirklichen ist. Und das ist, finde ich, eine der wesentlichen Formulierungen. Auf der Basis, was wir uns bis jetzt angeschaut haben, wenn wir sozusagen in der Meditation diese Konzepte fallen lassen können und trotzdem sind sie da, aber wir hängen nicht an diesen Konzepten, dann laufen wir keinem imaginären Ziel mehr hinterher, sondern dann ist eigentlich das, was wir erreichen wollen, also ganz im Hier und Jetzt, einfach da sein, ist schon da. Das heißt, selbst das Konzept von Zeit fällt weg. Das heißt, wir müssen nirgendwo hin, wir müssen nichts weiterentwickeln, wir müssen nicht weiter an uns arbeiten, weil alles schon da ist. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, uns in diese Qualität, dass alles schon da ist, hineinzuentspannen. Das ist, glaube ich, eine der tiefsten Einsichten innerhalb des Buddhismus. Und im tibetischen Buddhismus gibt es ein eigenes Bild dafür. Jetzt habe ich den tibetischen Begriff vergessen. So geht es mir im Gedächtnis. Alles gut heißt die Übersetzung. Samantabhadra. Genau, Samantabhadra. Und das ist eine Figur, ich glaube, ich habe sie mal mitgebracht, das sind zwei Nackte, die in Verbindung miteinander, in Vereinigung miteinander sitzen. Und das ist eigentlich das höchste Symbol, weil das ist sozusagen frei von allen Konzepten. Die Verbindung von allen Gegensätzen im Orgasmus aufgelöst oder in der Vereinigung aufgelöst. Und Samantabhadra heißt übersetzt, alles ist gut. Das heißt, alles ist da. Und das ist hier in diesem Text formuliert als, es gibt keine Weisheit und es gibt keine Verwirklichung. Also das sind alles nur Begriffe, da nichts zu verwirklichen gibt. In Klammern müsste man jetzt sagen, weil alles schon da ist. Und das fällt uns so ein bisschen schwer, weil wir natürlich aus einer Kultur kommen, die immer so... es gibt sozusagen einen Ausgangspunkt und dann gibt es irgendwo ein Ziel und da müssen wir irgendwie hinkommen. Und das ist natürlich ein Konzept, was für viele Dinge hilfreich ist. Wenn man aber an diesem Konzept kleben bleibt, dann kann es ein Hindernis werden. Und in der Meditation ist es ein Hindernis, weil wir dann sozusagen in einer Vorstellung leben und nicht in dem, was einfach hier im Moment da ist. Das ist, und das widerspricht aber nicht dem Konzept des achtfachen Pfades oder Weges. Das ist sozusagen die andere Seite davon. Das gehört zusammen, das ist wichtig, dass man sozusagen das immer zusammendenkt. Deswegen sind diese Lehren erst sinnvoll, wenn man die Grundlehren verstanden hat, wenn man sozusagen weiß, worum es beim achtfachen Pfad geht, wenn man weiß, was ethische Grundhaltung bedeutet, dann kann man sozusagen, zumindest konzeptionell auf einer abstrakteren Ebene das wieder relativieren, weil man eine Basis hat. Wenn man aber gleich mit so einem Text anfangen würde, ohne eine Basis zu haben, ohne ethische Grundlagen zu haben, dann führt so ein Text ziemlich in die Verwirrung, weil dann glaubt man nämlich, es gilt gar nichts. Und dann ist man total verwirrt. Also deswegen gibt es sozusagen so eine Art Reihenfolge, ist vielleicht nicht so der optimale Begriff, aber es gibt eine Basis und auf dieser Basis bauen bestimmte Lehren auf und in dieser Reihenfolge, das macht durchaus Sinn. Und das meint, das ist diese Idee des stufenfachen Pfades, glaube ich, heißt das. Also stufenweise Entwicklung. Und auch das ist nur ein Konzept. Weil wenn wir einfach nur sitzen, in unserem Schwerpunkt sind, dann brauchen wir keine Vorstellung von Entwicklung, keine Vorstellung von stufenweise und so weiter und so weiter. Also. Vielleicht lassen wir es für heute so stehen. Also ich lese zum Abschluss nochmal den Satz vor. Es gibt keine Weisheit und keine Verwirklichung, da nichts zu verwirklichen ist.